Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast, denn heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Heute ist Uncas bei mir und er hat einen der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Sein Podcast Bio 360 wird von ganz, ganz vielen Menschen gehört. Und ich spreche heute in diesem ersten Teil von diesem Interview mit ihm über seine Lebensgeschichte. Er spricht darüber, dass er die ersten 40 Jahre umgangssprachlich ein ganz schönes Lotterleben geführt hat, dass er Raubbau an seinem Körper betrieben hat und dann gab es eine Krise. Und diese Krise, die hat ihn in ein tiefes Loch gestürzt. Und wie er aus dieser Energielosigkeit rausgekommen ist und welche Maßnahmen er ergriffen hat, die erfährst du hier in diesem ersten Teil. Also freue dich auf eine ganz besondere Persönlichkeit und auf wertvolle Tipps, die auch dir helfen, wieder zu mehr Lebenskraft zu kommen. Ich freue mich riesig, lieber Uncas, dass du heute als Gast in meinem Podcast da bist. Also ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich.
Hallo Kerstin, freut mich, dich kennenzulernen und schön, dass ich dabei sein darf.
Für die wenigen Menschen da draußen, die den Uncas tatsächlich noch nicht kennen, möchte ich dich nochmal ganz kurz vorstellen. Du hast einen der erfolgreichsten und vor allen Dingen eben auch bekanntesten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Der heißt Bio 360 Grad und da gibt es unfassbar viele tolle Tipps. Ich höre diesen Podcast auch, aber du bist nicht nur Podcaster mit all diesen ganzen super interessanten Themen und tollen, spannenden Gästen, die du hast, sondern du bist auch Autor und du bist ein Spezialist, ein Experte zum Thema Schlaf und Entgiftung. Und da gibt es natürlich unfassbar vieles, was man von dir erfahren kann. Aber was mich fasziniert hat, als ich deine Geschichte zum ersten Mal gehört habe, denn du bist nicht ohne Grund so ein Experte geworden. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mit reinnehmen in deine größte Krise, die du hattest, dass meine Zuhörer, die Zuhörerinnen mal so ein bisschen erfahren können, warum hast du dich denn eigentlich diesen ganzen Gesundheitsthemen gewidmet? Also nimm uns doch einfach mal mit in deine Krise, die du quasi hattest.
Ja, okay, danke. Also mein Podcast heißt übrigens Bio 360, also ohne Grad. Okay. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe als junger Mann eigentlich eher Raubbau an meinem Körper getrieben. Ich war Musiker, Tontechniker, bin in der Bar gearbeitet. Also alles irgendwie nachts und in dunklen Räumen und so weiter. Da war nichts mit Sport und so weiter. Eher Alkohol und Zigaretten waren so meine Sportarten. Viel unsolider Schlaf, Nächte durchgemacht, ne, und dann bis in den Nachmittag reingeschlafen und dieses ganz totales Chaos, Schlafchaos. So. Ungesunde Ernährung, Pizza an der Nachttanke um 3 Uhr nachts und so. Ne? Also wirklich ganze Programm. Muss ich selber schmunzeln jetzt, aber das ging aber lange gut. Kein Problem. Ne? Als junger Mann hat man so die Ressourcen und dann ja, bin ich fast 40 Jahre alt geworden und bis dahin ging es eigentlich so ganz gut und dann haben mehrere Krisen mein Leben erschüttert und zwar eine nach der anderen. Erstmal Trennung von meiner Familie, was ein harter Schlag war, also insbesondere von meiner Tochter zu der damaligen Zeit. Dann hatte ich noch einen Unfall und dann eine OP und schon nach dem Unfall, ein Fahrradunfall, der aber sehr, ja, mir ist zwar nicht viel passiert, aber der war trotzdem recht heftig und danach ist das Fass sozusagen übergelaufen scheinbar. Und plötzlich waren meine Ressourcen einfach weg und ich kam, obwohl ich das sportlichste Jahr meines Lebens gerade hinter mich gebracht hatte, indem ich versucht habe, mit dem Fahrrad meine Beziehung wegzufahren, mit dem, also den Emotionen von meiner dahinscheidenden Beziehung, kam ich jetzt plötzlich nicht mal mehr, weiß ich nicht, einen 50 Meter hohen Hügel hoch. Ne? Und die Kaffeetasse von links nach rechts zu stellen, war plötzlich eine richtig schwere Aufgabe. Also ich wurde von einem Moment auf den anderen in die chronische Müdigkeit gebombt und das hat dann so 4 bis 6 Jahre gedauert.
Wow.
Genau. Und das ist dann schon so mit Anfang 40, wo man gerade eigentlich super fit war, das ist dann schon mal eine Ansage. Und das hat 4 bis 6 Jahre, das klingt ja so in der Rückschau so, naja, 4 bis 6 Jahre, aber das, ne, das ist jeder einzelne Tag. Das sind, weiß ich nicht, fast 2000 Tage oder sowas. Das ist echt eine lange Zeit. Und da stellt man sich natürlich auch manchmal die Frage, ja, springe ich jetzt vor der Brücke oder ich kann ja nicht so weiterleben. Das kann nicht sein, komme ich hier nie wieder raus. Na, irgendwann so eine Perspektivlosigkeit. Da muss man aufpassen, dass man nicht in der Depression abrutscht und so weiter. Ja, also so bin ich zum Thema Krankheit gekommen und dann habe ich mich natürlich massiv für Gesundheit interessiert. Gesundheit war mir egal. Ich wollte nur gesund werden. Ne? Also, aber musste ich mich informieren und habe dann teilweise konnte ich ja dann auch nichts mehr arbeiten und so. Ich war dann auch teilweise arm mal 2 Jahre und habe mich dann eigentlich nur noch mit Gesundheit und Spiritualität und solchen Dingen und Geistheilung und so weiter beschäftigt und habe es dann nach vielen Jahren durch diverse Dinge, relativ chaotisch noch, aber habe es irgendwie geschafft, mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und als das dann so abgeschlossen war, also dass ich wirklich wieder fit war, da entstand dann halt das Bedürfnis, mein Wissen weiterzugeben. Ich hatte so viel Wissen jetzt angesammelt, immer noch wenig im Vergleich zu heute, aber es war damals schon viel. Und ich habe gemerkt, ich habe so ein Mitteilungsbedürfnis und fange an, anderen Menschen ins Essen zu reden. Und das wollen die so nicht unbedingt. Ja. Und dann dachte ich, ich brauche jetzt einen Kanal, ein Ventil dafür, wo ich das auch weitergeben kann, dass es auf eine schöne Art irgendwie passiert. Und dann ist Bio 360 entstanden und das war auch der beste Schritt meines Lebens sozusagen. So bereiche ich das Leben anderer Menschen, die mir jeden Tag schreiben, wie bereichernd es ist. Und ja, es bereichert natürlich auch mein Leben. Und daraus ist jetzt halt ja mittlerweile in den letzten 5,5 Jahren viel entstanden. Ich glaube, ich bin jetzt bei meinem 10. Supplement, was jetzt in Kürze auf den Markt kommt. Ich habe 4 Bücher geschrieben und ich hätte auch noch 4 Bücher schreiben können. Ich habe jetzt erstmal nur eine Pause gemacht. Ich habe 3 Online-Kongresse gemacht. Ich habe einen Entgiftungskurs, ein ganzes Entgiftungsprotokoll erstellt und so weiter. Ja, also es ist einiges daraus erwachsen und mittlerweile unterstütze ich auch noch andere Menschen, damit im Gesundheitsbereich auch Fuß zu fassen, sich selber was aufzubauen. Also wirklich ein ganzer bunter Blumenstrauß, der sehr viel Spaß macht.
Lass uns da nochmal reinzoomen. Als du die ersten 40 Jahre so ein, ich nenne es mal so ein Lotterleben geführt hast, hast du da schon somatisch über deine Seele irgendwas wahrgenommen? Hast du dir mal Fragen gestellt, vielleicht nicht so gut nachts an die Tanke zu fahren? Also gab es diese Gaps, also diese klitzekleinen Lücken, wo du mal die Chance hattest, deine Seele, dein Bewusstsein wahrzunehmen, oder war das wie abgeschnitten?
Gute Frage. Also da war natürlich massiv viel Unbewusstheit, sonst würde man das ja so dann auch nicht tun. Es gab schon hin und wieder auch mal Momente, wo es mir vielleicht auch mal nicht so gut ging. Da hatte ich mal so ein dickes Knie. Was war denn da noch? Also, ich hatte irgendwann mal so ein dickes Auge, das war ein Herpes im Auge, also Immunsystem fährt runter, und dann wurde das aber nicht erkannt vom Augenarzt, und dann hatte ich wirklich, sah ich aus wie so ein Zyklop, also die ganze Gesicht geschwollen. Und dann war ich noch bei so einem Roberto Assagioli-Seminar irgendwie, gerade vergessen, wie das ist, aber so ein Zeitgenosse von Freud und Jung und so. Da haben wir auch mit so ein bisschen Reinkarnationstherapie und solche Dinge gemacht. Also da waren schon so erste Dinge, die mich so ein bisschen mal mit mir selber verbunden haben. Und generell mein ganzes Leben war immer so ein bisschen on-off. Also es gab immer auch wieder Momente so der Klarheit. Ich habe auch immer in diesen ganzen Jahren immer auch mal wieder aufgehört, Alkohol zu trinken und zu rauchen. Und dann immer wieder diese Extreme sozusagen durchlebt. Das ist etwas, was sich leider in meinem Leben so durchzieht, dieses doch immer wieder an die Extreme gehen. Das ist letzten Endes bis zum heutigen Tag auch noch so, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
Weil man sagt ja schon, dass die Seele einem nicht den Vorschlaghammer präsentiert oder das Universum. Also man kriegt ja vorher liebevoll, so nenne ich das, ein bisschen so das Flüstern ins Ohr, dann wird es ein bisschen lauter, und bis einem die Seele da mal anschreit und sagt, pass mal auf, mein Freund, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ja, da finden ja vorher schon gewisse Impulse statt, deswegen fragte ich, ob es da schon mal Impulse gab. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Weil oft sind es ja auch manchmal Menschen, die uns auch so einen Impuls geben und sagen, hey, du bist da gerade auf einem ganz komischen Weg unterwegs, oder waren die genauso wie du und du hast quasi mit denen zusammen dein Leben so gefeiert oder ja, so gestaltet?
Ja, die waren so wie ich. Bei Alkohol ist es ja zum Beispiel so, dass man immer jemanden findet, der mitsäuft. Das ist nicht so schwierig. Und es fällt dann gar nicht, mir fällt es dann nicht so auf, dass vielleicht einige gar nicht so mitmachen, weil ich finde dann immer denjenigen, der dann doch noch mitmacht. So, ne? Das heißt, man redet sich sein Umfeld dann auch so schön. Man hat das Gefühl, die sind ja alle so wie ich, aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht so. Aber Alkohol ist ja sehr, und auch das Rauchen damals auch noch, also sehr gesellschaftlich akzeptiert. Also damit kommt man erstmal ganz gut klar. Und ich war ja jetzt auch nicht so richtig, also ich meine, vielleicht schon Alkoholiker in dem Sinne, wirklich auch täglich und so weiter, aber halt nicht so jemand, der jetzt, keine Ahnung, morgens eine Flasche Wodka trinkt. Das war es dann halt auch nicht so.
Ja, ist ja gerade auch in meinem Bereich, ich bin ja auch viel mit Menschen in Führungspositionen aktiv, die haben das gleiche Thema, man sieht es denen nur nicht an. Die trinken halt permanent jeden Abend, um runterzukommen, ne? Also ist auch eine Form vom Alkoholiker, wenn du jeden Abend dein Fläschchen brauchst, und das wird so ein bisschen, verharmlost, würde ich mal sagen, ja.
Ja, und die besten Deals macht man ja dann auch irgendwie nachts, und zwar in der Hotelbar, ne? In so einem Unternehmerbereich, wenn man da nicht mit da sitzt, von wenigstens mit einer Cola oder so, aber wenn man da nicht sitzt, dann verpasst man die oft die besten Chancen sozusagen, ne? Nämlich wirklich diese Bindung das Networking sozusagen zu machen zu den Kollegen oder den Leuten, mit denen man es da zu tun hat. Deswegen, da ist eine gewisse Verpflichtung, ne, über diese Abendessen und dann auch gemeinsame Aktivitäten, vielleicht abends noch ausgehen und so weiter, da irgendwie mitzuziehen. Das ist so ein nicht Zwang, aber wenn ich jetzt wirklich dabei sein will, dann gehört das eigentlich mit dazu.
Als du dann diese Krise hattest, du hast den Unfall gehabt, das ist ein Fahrradunfall, hast du gesagt, ne? Hast du dir was gebrochen oder warst du im Krankenhaus oder was ist da passiert?
Ich bin einfach mit voller Wucht auf den Boden geknallt mit Coxis und Sacrum, also Steißbein, und ich habe mir nichts gebrochen, aber meine ganze Wirbelsäule war irgendwie verzogen und bis zum heutigen Tag habe ich damit Probleme mit dem Nacken dadurch. Mhm. Also unten drauf gefallen, aber die Wirbelsäule ist ja ein System. Und was auch immer dann noch im Körper passiert ist, aber ab da war dann vorbei. Also das hat den letzten Hammer sozusagen gegeben. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, 4 Jahre mit der chronischen Müdigkeit zu tun.
Gut, das war dann dieser bekannte letzte Tropfen, der das fast überlaufen gebracht hat, ne? Also ich meine, heute weiß man ja, dass Ernährung auch für Stress sorgt. Unsere Zellen, die schwimmen ja in der Suppe. Also die registrieren ganz genau, alles klar. Wie ist denn das, in dem ich schwimme? Ist das toxisch? Ist das barbisch? Ist das gut? Ja. Und ich sag mal, das ist ja auch alles Stress mit dem Alkohol und so weiter. Du warst ja auch nicht glücklich. Ich meine, ich schätze einfach mal, so wie du es beschrieben hast, du warst zwar vielleicht, könnte ich mir vorstellen, zufrieden, aber ein glückliches Leben hast du nicht geführt, oder? Die ersten 40 Jahre bis zu diesem Unfall. Oder wie war das?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Wie glücklich ist man, wenn man noch, also bei einem bestimmten Unbewusstsein? Mhm. Naja, also das lässt sich ja jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Da gab es natürlich auch schon, es klingt jetzt so, als wenn ich den ganzen Tag betrunken gewesen wäre und es war nur alles dunkel und duster. So war es ja auch nicht. Da gab es ja viele freudvolle Dinge auch. Und du, ich habe mein Leben so gelebt und ich habe dann auch zwischen 30 und 40 und auch noch danach, ich bin auch viel gereist, auch beruflich dann durch den Beruf des Veranstaltungstechnikers, sehr viele Länder gesehen und so weiter. Also sehr viele tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr viel in Großveranstaltungen gearbeitet und so. Also mein Leben war und ist bunt. Mhm. Ja. Ich habe sehr viele Länder bereist. Ich habe schon sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Das ging dann halt später, als ich dann wieder gesund war. Dann ging es dann, oder während dieser chronischen Müdigkeitszeit, da ging es dann in Richtung Spiritualität, Richtung Geistheilung, Hellsichtigkeit und was weiß ich. Das war dann so eine Phase. Dann habe ich Selbsterfahrungsseminare gegeben, als Therapeut gearbeitet. Dann bin ich wieder zurück in den alten Job. Also mein Leben ist recht bunt. Ich bin eher so ein Paradiesvogel. Ja, für jede Gelegenheit habe ich eine Story und kann mich auch da einklinken in so ein Gespräch. Gibt wenige Themen, womit man mit mir nicht reden kann. Außer vielleicht über Physik und Mathematik, da käme ich nicht aus.
Na gut, Quantenphysik dann vielleicht schon, ja. Gut, als du dann so tief am Boden warst, bist du dann zu klassischen Ärzten gegangen? Bist du direkt zu Heilpraktikern gegangen? Oder wie war dann dein Heilungsprozess? Weil es gibt ja so viele Menschen, denen es so schlecht geht. Das ist natürlich auch ein Thema, was ganz viele Menschen interessiert. Was hast du genau getan, um aus diesem Loch rauszukommen? Weil diese Zahl, die du vorhin genannt hast, 6 Jahre oder 4 bis 6 Jahre, das ist schon enorm. Also es ist schon eine sehr lange Zeit. Was hast du gemacht? Bist du zuerst zum Arzt gegangen, zu Heilpraktikern? Was hast du getan?
Erstmal wohnte ich noch in Spanien und dann bin ich tatsächlich mal so zu meinem Hausarzt. Ich hatte keinen Hausarzt, aber das war auch ein Kollege so. Und dann hat der erstmal ein großes Labor gemacht, was so ein Schulmediziner so unter großem Labor versteht. Es war aber schon relativ groß. Und dann war das Resultat, ist alles in Ordnung. Und dann sagte der Typ mir tatsächlich, ja, ein paar Jahre älter als ich, ich habe gesagt, ich bin vor einem Monat oder vor 2 Monaten bin ich noch 5 Stunden oder 6 Stunden am Tag Fahrrad gefahren, Vollgas. Und jetzt komme ich nicht mal mehr hier irgendwie die 50 Meter zur Plaza hoch. Ja, dann sagt er, ja, gewöhn dich dran, du bist halt nicht mehr der Jüngste, du bist halt jetzt 40, ist halt so. So, ey, in einem Monat bin ich irgendwie 100 Jahre älter geworden oder was, spinnst du? Ja, im Krankenhaus, ich hatte eine OP, eine Vasektomie, da hat man mir so ähnliche Dinge erzählt. Ne, ja, boah, mit Fahrrad fahren, das könnte ich mir jetzt abschminken und so. Ne, so, das war so der erste Schritt. Dann bin ich zu einer TCM-Frau gegangen. Dann ging es da so ein bisschen, die hat so ein bisschen Labor gemacht. Dann, aha, du hast jetzt Epstein-Barr-Infektion und wahrscheinlich ist die neu und das könnte daher kommen. Gar nicht so die schlechte Idee, die sie da hatte. Letzten Endes habe ich erstmal angefangen zu fasten, schon im ersten Jahr, weil das wusste ich noch von früher, hatte ich schon ein paar Mal gemacht, so als junger Mann. Ne, da gab es immer schon mal wieder solche kleine Lichtblicke.
Die lichten Momente.
Ja, und ich wusste mir keinen Rat mehr. Irgendwie konnte mir erstmal so keiner helfen. Und dann habe ich mich auf mich besonnen und habe dann angefangen zu fasten. 8 Tage, ist nicht durchgehalten. Ich wollte 2 Wochen fasten, weil ich mit 0 Energie reingegangen bin und dann völlig am Ende war. Dann gemerkt, es hat nichts gebracht. Dann nochmal gefastet. Beim ersten Mal waren es dann 14 Tage. Und innerhalb von diesen 14 Tagen ging es mir immer besser und immer besser. Und dann habe ich mich über den Winter, das war so Richtung September, Oktober, über den Winter stabilisiert, bin jeden Tag wandern gegangen, erst eine Stunde, dann anderthalb und so weiter und irgendwann 5 Stunden, 6 Stunden, war dann in Peru, hab eine Frau kennengelernt und habe dann da 3 Mal am Tag Yoga gemacht und so. Ich war dann wieder richtig fit, kam wieder zurück nach Andalusien, habe mich 3 Mal aufs Fahrrad gesetzt, ging die Scheiße von vorne los.
Aha, also eine kleine Verknüpfung im Fahrrad, mental gesehen?
Und ja, nee, das war mit dieser Vasektomie, bisschen Entzündung da in diesem Bereich. Das hat das jetzt wieder getriggert, also wieder so das Fass zum Überlaufen gebracht.
Mhm. Ne? Aber also mein der Polster, Schlüssel mein war Polster, das Fasten? Oder was war der Schlüssel? War das das Fasten? Oder
das
was
Fasten habe ich dann jedes Jahr gemacht. Immer so Richtung September, Oktober irgendwie. Und immer 2 Mal, was immer beim ersten Mal. Zweimal derselbe Story, die ich gerade erzählt habe. Und dann habe ich im 2. Jahr habe ich 19 Tage gefastet und im 3. Jahr 17 Tage. Also immer 8 ungefähr und dann nochmal 19 und dann nochmal 8 und nochmal 17. Aber das war immer ein Game Changer. Und das letzte Mal, das war dann, glaube ich, am Ende des 4. Jahres, da ging es mir dann zwar unterirdisch danach, also da bin ich, also da habe ich dann mit Parasitenkur und was weiß ich was gemacht, also und bin danach noch mal für 2 Tage zusammengebrochen und so. Das war eine richtige Rosskur. Also Rosskur heißt, wenn man quasi starke Mittel einem Tier gibt sozusagen.
Kein das habe ich lange nicht mehr gehört, ja.
Kein Spaziergang. Aber von da an, obwohl ich dann so ganz dünne Ärmchen hatte und so, habe ich mich dann aber danach aufgebaut. Und 2, 3 Monate später, ich habe dann plötzlich, mein alter Job ging dann wieder los. Und dann hatte ich plötzlich in diesem, ja, es war interessant, ich hatte dann einen 2-Monats-Job und war in einem Hotel, wo es ein 5-Sterne-Hotel in Aserbaidschan und dort gab es ein Schwimmbad, ein Gym und eine Sauna. Und eine klare Tagesroutine, ich bin jeden Tag zur selben Zeit aufgestanden, ich habe jeden Tag 8 Stunden geschlafen, ich war jeden Tag in der Sauna und ab der ersten Woche schon bin ich dann schon ins Gym gegangen und habe mich da richtig aufgebaut. Und so 2 Monate später war ich dann richtig fit plötzlich wieder. Und von da an ging dann so die Gesundheitsreise dann erst richtig los. Ne, jetzt plötzlich habe ich mich drum gekümmert und bin dann, ja, habe dann viele Ernährungsinterventionen gemacht, erstmal Vegetarier, dann Veganer, dann Rohveganer. Dann später davon aber wieder abgekommen, dann Paleo, dann Keto, dann irgendwann Carnivore und mittlerweile esse ich so wie meine Oma. wenn sie noch leben würde, würde sie wahrscheinlich sagen, wozu machst du das alles, wenn du jetzt sowieso das Gleiche machst, was ich immer gemacht habe, oder? Ja, back to the roots sozusagen.
Wenn du jetzt nochmal da drauf schaust, so ein bisschen aus dieser Drohnenperspektive, ja, was würdest du sagen, was hat beim Fasten stattgefunden? Was hast du danach im, ja, der Routine, in den Regelmäßigkeiten mit dem Schlaf, mit dem Training und so weiter? Also welche Impulse hat dein Körper bekommen, auf die du deine Heilung und die frühere Energielosigkeit, die du da wieder dann umdrehen konntest? Also wenn du da drauf schaust, was waren die konkreten Dinge, die Veränderung bewirkt haben?
Ich würde 3 Punkte nennen. Also dieses Schlafthema ist unglaublich wichtig und das habe ich lange nicht so auf dem Schirm gehabt, ne? Wie wichtig wirklich das ist. Mittlerweile habe ich ein Buch drüber geschrieben und nehme das ganze Thema sehr, sehr ernst. Aber das war so vielleicht eine der größten Hauptursachen, die ich heute identifizieren könnte, die ich über 20 Jahre lang schlecht gemacht habe sozusagen. Also da habe ich sozusagen 20 Jahre in das Minuskonto eingezahlt. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe, wie unglaublich wichtig das ist, wie wichtig der Schlaf ist, was das mit dem Organismus wirklich macht. Aber in der Zeit, wo ich so krank war, habe ich ja versucht, mich selber zu informieren und viele vielleicht, die jetzt zuhören oder zuschauen, kennen das dann auch. Dann hört man jetzt einen Podcast, dann spricht jemand von irgendwas, von irgendeinem Kraut, irgendeiner Methode, irgendwas und dann ist man erstmal Feuer und Flamme. Das hat mich jetzt angesprochen, überzeugt. Dann macht man das mal, dann holt man sich mal eine Flasche davon oder sowas. Ja, und dann hat man die ausgetrunken, schmeckt irgendwie nicht gut und dann danach vergisst man es wieder, macht irgendwas anderes. Also dieses Hin und Her im Informationszeitalter zwischen 1000 verschiedenen Dingen immer hin und her springen, 50 Brunnen mit zu 1 Meter graben, anstatt einen Brunnen mit 50 Meter Tiefe zu graben, ne, führt einfach nicht dazu, dass man an Wasser kommt. Und was ich dann mit diesem Fasten gemacht habe, war dann wenigstens eine konkrete Therapie, die über Jahrtausende sozusagen bewährt ist und die sogar in allen maßgeblichen religiösen Schriften steht, wirklich konsequent umgesetzt habe. Das heißt, hier habe ich zum ersten Mal eine Therapie konsequent umgesetzt, ne? Also das als ein Pfeiler. Schlaf generell in den Vordergrund gerückt und entsprechend auch Entspannung, Ruhe und so weiter. Habe mich dann auch mehr in die Sonne gelegt und Vitamin D getankt und solche Dinge. und halt eben dieses Fasten, das Fasten an sich gemacht, was natürlich auf der einen Seite erstmal eine starke Entgiftung ist, wie ich jetzt mittlerweile weiß. Ich bin genetisch ein sehr schlechter Entgifter. Ich bin sehr stark belastet mit Schwermetallen und auch noch anderen Dingen, aber die kann man erstmal relativ einfach messen. Also da war eine große Belastung. Ich weiß, ich habe mittlerweile alle Labors gemacht, die es nur so gibt auf der Welt. Also von Gentest über, ich weiß, dass ich Parasiten habe. Ich habe Borrelien, Chlamydien, Kokazien, Echoviren, Epstein-Barr, alles, was das Herz begehrt. Mit diesen ganzen Belastungen von schlechter Entgiftung, den Schwermetallen, ja, diverse andere Polymorphismen, also genetische Dispositionen, die dazu führen, dass bestimmte Nährstoffe erhöht zugeführt werden müssen, weil sie ansonsten einfach sehr, sehr stark verbraucht werden im Körper. Mittlerweile ist mir vieles klar, was damals dann so war, ne? Und ja, ich habe es irgendwie geschafft, mich da rauszuholen, aber das Fasten war jetzt erstmal etwas, wo ich viel entgiftet habe und wo natürlich der Körper in einen Aufräumprozess kommt, ne, in Autophagie kommt, das Zurückbauen der Zellen, wo der Körper jetzt die Möglichkeit hat, ich baue defekte Strukturen zurück und danach, nach dem Fasten, kann man wieder von vorne so ein bisschen anfangen. Also man ist so quasi, man schrumpft sich um 10% und baut dann diese 10%, die jetzt weg sind, wieder neu auf, aber innen richtig. Funktionierend wieder. Also wirklich eine Verjüngung. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess.
Du hattest ja auch eine mentale Krise. Es war ja nicht nur körperlich gewesen, es war ja auch mental. Und du hast es geschrieben, auch auf deiner Homepage, in diversen Dingen, die ich über dich gelesen habe, dass es dir unfassbar schwer gefallen ist, dass gerade in der Zeit, wo es dir selbst nicht gut ging, du eben auch dich nicht so gut um deine Tochter kümmern konntest. Kannst du uns da mal mit reinnehmen? Weil das ist ja, viele, die hier zuhören, sind vielleicht auch Eltern. Und es gibt ja immer so dieses chronisch schlechte Gewissen, zumindest bei sehr vielen Frauen eben auch. Wie war das für dich? Konntest du dann auch mit deiner Tochter reden? Wie alt war die da? Wie war das für dich?
Ja, als das bei mir losging, war die so um die 3, 2,5, 3. Und dann sind wir noch nach Frankreich dann gegangen, also die Mutter mit ihr und ich dann so ein bisschen hinterher, also meiner Tochter, nicht der Mutter. Und so diese Zeit von 3, 4, 5, 6, 7, meine Tochter kannte mich nur als chronisch müde. Ne? Die wusste ja gar nicht, wie es anders geht. Papa hat keine Energie. Können wir Fischer wie tief ist das Wasser spielen? So ein Klassiker. Nee, ich habe keine Energie. So immer die Standardantwort. Aber das ganze Leben mit ihr, so ein kleines Kind, braucht natürlich viel Aufmerksamkeit. Ne? Und das muss bekocht werden, wenn sie dann bei mir war. Das will spielen, das will dies, dann gehen Dinge kaputt, dann muss man den Boden wischen. Das fühlte sich für mich an wie Attacken auf meine Existenz. Ich war ja kaum in der Lage, mein System war ja da beschäftigt, okay, ich lasse das Herz noch am Laufen und die Lunge noch am Laufen und für den Rest bin ich eigentlich, da habe ich kaum noch Energie. Das Gehirn funktioniert nicht mehr richtig oftmals, ne? Und wenn man so auf dem letzten Loch pfeift, ist alles wie so eine Attacke gegen einen selber. Und das hat mir auch sehr wehgetan, dass ich so nicht so ein richtiger Vater halt sein konnte irgendwie für meine Tochter. Ne? Ich meine, ich habe alles gegeben und es war auch in Ordnung, ist noch, ne, relativ gut verlaufen alles, aber das war für mich ein wichtiger und ja ganz großer Antrieb, einfach meiner Tochter dann irgendwie das zu bieten. Und das habe ich ihr dann ein paar Jahre später, dann ging es dann los und dann konnte ich es ihr bieten. So, ne? Und sie hat es dann erlebt, sie erinnert sich heute noch, es gab einmal so einen Moment, wo ich plötzlich mal Energie hatte, so ein Nachmittag, sie weiß das wirklich noch, das ist ewig her. Aber da kann sich an jedes Detail erinnern, weil es einfach so ein singuläres Ereignis war. Plötzlich, irgendwie hat der liebe Gott mir irgendwie einen Energiestrahl geschickt und dann haben wir gespielt so und ganz wild. Und das ist für mich ein Leitmotiv sozusagen geworden. Mhm. Ne?
Jetzt weiß ich ja, dass du auch ein sehr spiritueller Mensch bist. Also jeder, der deinen Podcast hört, der weiß es natürlich auch. Und ich finde es großartig, wie offen und transparent du eben auch über diese Themen sprichst. Du nimmst dich auch gar nicht zurück. Das liebe ich ja. Finde ich ganz, ganz, ganz toll. Du machst ja auch sehr viel im spirituellen Bereich. Und man sagt ja, dass Seelen sich verabreden. Man sagt ja, dass die Seelenfamilie als solches ganz genau weiß, pass mal auf, in dem Leben bin ich deine Tochter, ich bin der Vater, ich bin, keine Ahnung, der Bruder und wir haben bestimmte Aufgaben, die werden wir zusammen wuppen. Und gehen wir mal davon aus, dass eben auch deine Lebenskrise, ja, eben auch ja von deiner Tochter eben auch mitgetragen worden ist. Sie konnte das eben auch tragen als Seele, sonst hätte sie es gar nicht mit dir gemeinsam erlebt. Hast du da hingeschaut? Also hast du dann mal für dich, du hast ja gesagt, du hast dann auch spirituelle Seminare gemacht, verstanden, warum du diese Krise bekommen hast, was dir diese Krise gebracht hat, dass es so ein, ich würde mal sagen, Ruf deiner Seele war. Also konkrete Frage, was hast du durch die Spiritualität und deine Krise gelernt?
Was habe ich durch meine Krise gelernt?
Also auf spiritueller Ebene, ne? Also ich meine, glaubst du, dass diese Krise war ja quasi notwendig, um dich so ein bisschen wieder auf deinen Seelenpfad zu bringen, ne? Und dieser Seelenpfad als Mensch, der jetzt sein Wissen in die Welt trägt mit deinem Podcast, der ja von sehr vielen Menschen auch gehört wird, das sollte ja so sein. Und ich sag mal so, dieser Spruch, die deutsche Sprache ist ja auch teilweise sehr konkret, wer nicht hören will, der soll fühlen oder darf fühlen, ja? Und diese liebevollen Impulse, nach denen ich am Anfang gefragt habe, hast du da schon was gespürt in den ersten 40 Jahren? Da waren die Impulse ja noch nicht so von dir, die wurden ja nicht so wahrgenommen. Und da musste es halt ein intensiverer Impuls sein, ne? Und du bist ja dann auch in die Spiritualität gekommen. Und gab es da in so spirituellen Sitzungen mal ja so einen Aha-Moment, wo du sagst, aha, deswegen, das ist genau das.
Ja, also erstmal hat mich das Kranksein, das Schwachsein tatsächlich erstmal zu mir selber gebracht. Das heißt, ich bin dann da wirklich auch in die Spiritualität erstmal eingetaucht. Da kamen so Leute wie Eckhart Tolle, Kurt Tepperwein, den ich dann später dreimal interviewen durfte, und andere Leute in mein Leben und habe mich erstmal mit denen beschäftigt. Byron Katie, alles Mögliche. Und auch die Trennung dann von der Familie, Tochter und so weiter, das war dann in meinem Dörfchen da in Andalusien. Plötzlich waren erstmal so ein bisschen, musste ich mir erstmal mehr oder weniger gefühlt einen neuen Freundeskreis suchen. Dann hatte ich irgendwie ständig irgendwas, war dann ständig, weil ich, das ging mit der chronischen Müdigkeit los, aber ich wusste das noch nicht, dass ich das habe. Und dann bin ich wieder aufs Fahrrad und dann zack, eine Fahrradtour gemacht, sofort wieder irgendwie eine Woche krank oder zwei. Ne? Dann kriegte ich sofort Infektionen, weil es einfach im Immunsystem völlig runtergefahren war. Ich war also ständig irgendwie zu Hause, alles verdunkelt, dann wieder Infektionen im Auge und weiß ich nicht was. Und war sehr dann auf mich zurückgeworfen. Das heißt, ich habe mich sehr dann mit mir selber beschäftigt und habe dadurch aber auch so eine Weichheit mit mir selber entwickelt. Eine gewisse, wie sagt man, Liebevollheit, gibt es nicht das Wort.
Ja, liebevoll zu sich selbst zu sein, ja. Oder
liebevoll mit mir selbst zu sein, ja, ja. Und empathisch mit mir selbst zu sein. Also da so eine gewisse Weichheit hat sich dort erstmal etabliert, so, ne? Die es so vorher in diesem Sinne nicht gab, und ein nach innen gewandt sein, ein nach innen auch mal hören, so in den Herzraum hineinspüren. So, das war so vielleicht das erste Geschenk. Und hat sich dann auch erstmal viel daraus ergeben. Ich habe ja eben gesagt, ich habe dann angefangen, plötzlich erstmal in meinem Freundeskreis quasi so als Therapeut, Coach irgendwie so aufzutreten, einfach so mit verschiedenen Dingen, die ich jetzt bereits gelernt hatte. Und das war gleich irgendwie erfolgreich. Und das hat auch nicht nur Spaß gemacht, sondern war auch, ja, so für die Menschen, mit denen ich das gemacht habe, so im privaten Bereich, erstmal sehr erstaunlich, was dabei rauskam. Und habe das dann teilweise auch dann später dann ein bisschen professioneller gemacht. Aber schnell wurden dann Seminare daraus, und das ist so eine Riesen-Story. Ich war dann in Peru, dann gab es einen Gleitschirmunfall und dann gab es Zeichen und was weiß ich, und dann traten Schamane auf und alles Mögliche. Letzten Endes habe ich dann dort Theta Healing und Reiki-Ausbildung gemacht. Und in Cusco, was ein Kraftort ist, die Hauptstadt der Inkas, ist also als Kraftort bekannt, unglaubliche Visionen bei den
Initiationen gehabt.
Die letzten Endes so die Welt in meine heilenden Hände gelegt haben. Und ich war dann sofort hellsichtig. Ich konnte sofort Leute scannen, ich konnte sofort Informationen abrufen. Einfach so, hätte ich wahrscheinlich auch vorher gekonnt. Aber zum ersten Mal habe ich überhaupt diese Dinge angezapft. Mhm. Ja, das ist immer einfach mal probiert so. Ne? Mhm. Kann ich letzten Endes heute immer noch. Ne? Ich setze es im Moment so gar nicht mehr ein, aber letztes Jahr hatte ich da wieder eine Renaissance und auch da wieder sehr erfolgreich. Also ist sehr, sehr spannend, was geht, wenn wir es einfach mal machen, so, ne? Einfach mal in diese Richtung denken.
Aber das ist natürlich jetzt mega spannend. Das heißt, du hast bei so einer, ja, ich nenne das mal so, Session, ja, bei den Inkas hast du gesagt, ne? Oder wie war das? Wo? Das war in Peru, Cusco, ja.
Ne, da wo Machu Picchu ist.
Ja, genau. Steht auf meiner Bucketlist. Ja, da muss ich auch noch hin.
Genau. Okay. Und dort habe ich einfach, weil ich hatte einen Gleitschirmunfall. 10 Jahre vorher war meine damalige Freundin, hat an derselben Stelle einen Gleitschirmunfall gehabt. Und da war das so wie so ein Zeichen. Und dann plötzlich konnte ich wieder nicht laufen. Wollte eigentlich die ganze Zeit wandern gehen dort in den Anden und so. Und war jetzt wieder zurückgeworfen und musste mich jetzt mit was anderem beschäftigen und habe dann halt diese Ausbildung gemacht zum Theta Healing Coach und zum, also das ist ein Geistheilungs-New Age Methode, sag ich jetzt mal, und dann eben halt Reiki noch gemacht, und dort hatte ich diese starken Visionen, und ja, die haben mich dann so auf den Weg geschickt, dann, dass ich dann gleich hellsichtig nicht wurde, war ich wahrscheinlich schon vorher, aber dann trat es zum ersten Mal auf. Ne?
Das heißt, wenn du dich konzentrierst oder wenn du dich in diesen Zustand versetzt, dann siehst du Bilder, oder was genau ist dann diese Hellsichtigkeit bei dir? Also stellst du eine Frage oder siehst du Aurafelder oder was siehst du?
Also ich kann alles Mögliche. Ich kann, manchmal habe ich ganz klare Visionen, also wirklich Bilder, aber auch nicht unbedingt. Das kann ich nicht so definieren. Ne? Also bei diesen Visionen war es wirklich 3D, es war Kino, es war unglaublich.
Wahnsinn.
Ich lief die Tränen runter und es war wirklich extrem emotional und beeindruckend. Mhm. Die anderen in der Gruppe hatten nichts dergleichen.
Halleluja.
Die waren so, oh, ich habe das gar nicht.
Gut, also ich kenne das von sehr, 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 sehr tiefen Meditationen, die ich eben auch schon hatte, wo wir auch in Bächen die Tränen gelaufen sind und wo ich diese Energie wahrgenommen habe. Also ich kenne das, aber du hast jetzt keine Mittelchen genommen, sondern es war halt wirklich kein Ayahuasca, keine Pilze, sondern einfach komplette Initiation. Ja. Und na gut, also in meiner Welt sollte das so sein. Und du hast wahrscheinlich, dann dieser Ort hat dich wahrscheinlich angezogen, damit da jetzt der nächste Schritt kommt, ne? Also die nächste Phase in deinem Leben. Hast du das damals schon kapiert, dass du das jetzt auch mitnimmst und das jetzt eine ganz
das
neue Phase
geht? Ja, ich habe das dann mitgenommen. Ja, ist dann aber nur bedingt so gekommen. Ich habe dann, da war noch so ein schamanisches Ritual, dann habe ich da eigentlich so irgendwie reingegeben, ich will einen neuen Job haben, den ich aus von Herzen und aus Leidenschaft mache. Und dann war der alte plötzlich weg. Und dann ging's, dann kam ich zurück nach Spanien, dann war quasi meine Tochter weg und dann bin ich da hinterher. Dann war ich erstmal 2 Jahre in Frankreich, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Hatte noch ein bisschen Geld auf dem Konto, hab dann im Auto gewohnt. Wusste eigentlich, ich habe einfach nur noch irgendwie mit meinem Telefon irgendwie nach Yoga und nach Reiki Leute angerufen und gesagt, ich bin jetzt hier, ich kann kein Französisch, ich habe kein Geld, ich soll mal einen Kaffee trinken. So. Und dann habe ich innerhalb von relativ kurzer Zeit unglaublich viele Menschen kennengelernt, habe dann noch andere Initiationen bekommen, war halt so sehr in dieser spirituellen Geschichte, ich jeden Tag irgendwo am See Qigong gemacht oder solche Dinge. Ich habe dann Workshops für Ho'oponopono gegeben.
Ja, hawaiianisch.
Auch das ist wieder eine Story, die jetzt gleich den Rahmen sprengt, aber auch das hat mir das Leben dann irgendwie geschenkt und plötzlich habe ich dann ein Jahr lang diese Workshops gegeben. Aber ich wusste damals noch nicht, wie sowas läuft, jetzt nicht so wie du, sondern das heißt, ich habe da von der Hand im Mund gelebt und dann reaktivierte sich plötzlich mein alter Job als Veranstaltungstechniker, Gott sei Dank, muss ich sagen. Hat mich dann aber aus dieser ganzen spirituellen Welt rausgezogen und ich war dann ja wieder in dieser Bubble so drin. Aber ich muss auch sagen, dass in dieser Zeit, wo ich chronisch müde war und wo diese ganzen spirituellen Sachen so passiert sind, ich alle erdenklichen Geistheiltechniken und schamanisches Ritual und weiß nicht was mir angeboten wurden und nichts hat auch nur ansatzweise was gebracht. Und dann habe ich gefastet und entgiftet und dies und das gemacht. Und dann habe ich letzten Endes, ich habe dann festgestellt, ich bin prädiabetisch und so. Ne? Also ganz einfache Basissachen sozusagen waren dort noch einfach auf der körperlichen Ebene vorhanden, die man hätte natürlich sofort angehen können. Ne? Und da, stattdessen wurde in irgendwelchen Ahnenreihen nachgeschaut und weiß ich nie was. Und das hat mich dann erstmal von dieser spirituellen Welt weit entfernt, weil ich gesehen habe, so okay, das ist so ein Durcheinander. Die vergessen dann aber so die wichtigen Dinge auf der körperlichen Ebene. Und deswegen kam dann Bio 360 und da ging es dann auch insbesondere am Anfang erstmal wirklich um Schlaf, Ernährung, Bewegung. Geht's immer noch, weil das sind wichtige Bausteine. Aber ich habe halt gesehen, da geht so viel. Ja? Und die Pyramide fängt halt unten an mit diesen Basiselementen. Und dann kommen halt andere Stockwerke. So.
Mhm. Toll, vor allen Dingen, weil du genau das beschreibst, eben auch, was so wahnsinnig wichtig ist. Ne? Es ist nie nur eine Sache, sondern es ist immer, es ist wie so ein Zahnrad, so nenne ich das immer. Das sind so die Häkchen, die ineinander so übergreifen und die gehören einfach zusammen. Also ich kann mir den dollsten Businessplan aufbauen und kann keine Ahnung, was für tolle Techniken aufbauen. Irgendwann muss ich mir das Thema Ernährung anschauen und auch, wie ich schlafe, weil ohne Lebenskraft geht halt nichts. Ne? Also auch schön, dass du das so klar beschreibst. Ja, Spiritualität ist super, ist enorm wichtig, aber du musst dich halt nochmal auch um deinen Körper kümmern. Ne? Das ist halt nun mal, der muss versorgt werden und er braucht halt ganz einfach auch eine gewisse Form von Energie. Ja. Als du dann die ganzen Leute angerufen hast und hast dir quasi mit der Veranstaltungstechnik wieder so ein bisschen Möglichkeit gegeben zu existieren. Wann kam dieser Gedanke für Bio 360? Also war das so eine Initiation? Kam das ein Traum? War das ein Gespräch? Wann kam dieser Moment?